Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Vater im Himmel, ich danke dir, dass du derjenige bist, der Erbarmen mit Ismael hat. Du bist der, der Ismael liebt, wie unsagbar liebt. Und Vater, ich bitte dich an der Stelle auch, dass du die Prophezeiung erfüllst, dass wir in Gaza Gemeinden, Vineyard-Gemeinden bauen werden. Vater, öffne uns die Türen in den Gazastreifen, dass wir dort Gemeinden, Vineyard, Gaza City bauen können. Wir bitten dich darum, Vater. Und Vater, ich bitte dich jetzt um dieses Favor, um dieses ungewöhnliche Gnade, dass heute die letzte Rakete fliegt und der letzte Vergeltungsschlag ist. Vater, ich bitte dich im Namen Jesu Christi, dass das jetzt aufhört, dieses Morden. Vater, ich bitte dich, dass du stehst nicht mehr auf Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern du stehst auf Barmherzigkeit. Und dein Wort sagt, dass Barmherzigkeit über Gerechtigkeit triumphiert. Vater, und ich bitte dich im Namen Jesu, dass du kommst, dass du Gnade schenkst und dass deine Power über das Land kommt und dass deine Kraft über das Land kommt und dass Frieden für Palästina entsteht und dass unsere jüdischen Brüder und Schwestern sich nicht mehr fürchten müssen. Vater, und dass es einen Weg gibt der Koexistenz und der Liebe miteinander. Vater, erbarme dich. Wir wissen nicht, wie es geht. Es haben tausende versucht, nur der Friede kommt nur durch den Friedenfürst. Jesus, deswegen bitten wir dich um Erweckung für Israel. Vater, wir bitten dich um Erweckung für dieses ganze Land. In Jesu Namen. Amen. Dankeschön. Und wir beobachten die Nachrichten. Und dann sehen wir, ob es heute gestoppt hat. Okay, ich weiß, ich kenne die Predigt schon. Und die Predigt ist super. Ich kann euch nur sagen, echt klasse. Und deswegen, Christina, du bringst uns heute das Wort Gottes. Komm bitte nach vorne. Und streckt eure Hand auf, begrüßt sie als diejenige, die euch heute das Wort des Herrn bringt. Danke, Jesus, dass du jetzt Vollmacht ihr schenkst für dieses Wort als zweites Mal und dass sie erleben darf, wie du durch ihren Mund Menschen rettest und erneuerst und aufbaust. Amen.
Ja, guten Morgen, guten Mittag von mir. Ich freue mich, euch zu sehen. Wir waren im ersten Gottesdienst deutlich weniger. Hey, you made it! Juhu! Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch genauso da zu sein. Ja, und Jesus ist auch da. Genau. Von daher kann es nur gut werden. Ich steige einfach gleich ein. Der Satz, ich habe fertig, stammt aus der legendären Wutrede von Giovanni Trapattoni, Trainer des FC Bayern, am 10. März 1998 gehalten, in der der Trainer seinen Ärger, seine Wut Luft macht über das Versagen einiger Profispieler und in so markanten Aussagen wie, die waren schwach wie eine Flasche leer, diese Spieler beklagen mehr als sie spielen. Und einige Sätze aus dieser Rede haben es in den allgemeinen Wortschatz geschafft, nämlich, und sind zu geflügelten Worten geworden. Unter anderem der letzte Satz, ich habe fertig. Und das sind so Mindsituationen, in denen wir die Nase voll haben, in denen wir am Ende sind, in denen wir uns fragen, wie komme ich hier wieder raus? Schnellstens vielleicht. Genau, und ich möchte heute Morgen mit euch ein paar solche Situationen anschauen im Leben der Jünger. Und ich möchte mit euch anschauen, ja, wie können wir gut mit Versagen umgehen? Wie ist Jesus mit dem Versagen seiner Jünger umgegangen? Und bevor ich das mache, würde ich ganz gern einfach nochmal so, was ist die Definition von Versagen, wenn ich Versagen sage, wovon rede ich? Und ich meine damit das Nicht-Erfüllen von Zielvorgaben, das ist so jetzt O-Ton, Wörterbuch, ihr merkt das, das Erwartete nicht leisten können, die eigenen Erwartungen nicht zu erfüllen oder auch die Erwartungen anderer nicht erfüllen zu können. Und ihr merkt, das hat jetzt nichts mit Sünde zu tun, Sündigen, sondern ist ein bisschen anders. Und ich will, dass ein bisschen mehr Fleisch dazu kommt, einfach zwei Beispiele aus meinem Leben erzählen, die ja, von Versagen, Versagensangst geprägt waren. Das eine Beispiel ist 40 Jahre her, man glaubt es kaum, nämlich mein erster Schultag. Und jeder hier im Raum hatte so einen ersten Schultag. Ich weiß jetzt nicht genau, wie eure war. Meiner war, ich war mega freudig. Ich bin fast in die Schule gerannt. Ich hatte eine riesen Zuckertüte mit all meinen Indianern drauf. Auf meinem Schulranzen war ein kleiner Fußballer. Ich hatte alle Marken aus dem Bummi ausgeschnitten. Also DDR-Kinder kennen das. Yep. Wenn du die hattest, konntest du auf jeden Fall in die Schule kommen. Da hast du alle Aufgaben gemacht und ich bin davon ausgegangen, wow, die Schule wird grandios. Ich werde grandios sein. Ich werde die Schule lieben und es wird einfach nur schön. Und es gibt da so ein Bild, wie ich wirklich renne. Die Familie hinter mir hat zu tun, mitzukommen, vor lauter Euphorie. Und dann war der erste Tag rum, der war super gut. Und die nächsten Tage, die kamen, waren schon nicht mehr so gut. Ich habe in meinem ersten Schuljahr irgendwie erleben müssen, ich war, und ihr seht das, ich habe das Mikro in der linken Hand, ich bin immer noch Linkshänder und in der DDR war das wirklich ein Problem. Und ich hatte einfach eine Lehrerin, die gesagt hat, das gibt es hier nicht. Es gibt hier keine Linkshänder, wir schreiben rechts. Und im Sozialismus, wir machen alle dasselbe und du wirst nicht diese Ausnahme sein. Und ich war eigentlich auch ganz mit ihr, ich wollte auch keine Ausnahme sein, aber ich habe es nicht geschafft, meine rechte Hand so zu nehmen wie meine linke. Das ging einfach nicht. Und auf einmal ist diese ganze Euphorie mit Schule in sowas gekippt wie, ich bin hier der totale Loser, ich bin der Versager vom Feld, nicht der Held, der Versager. Und auf einmal habe ich noch mehr Probleme gekriegt, indem ich irgendwie nicht lesen gelernt habe. Ich konnte machen, was ich wollte, ich habe nicht kapiert, wie man lesen lernt. Wie man lesen kann. Und Ende der ersten Klasse war ich vollständig überzeugt, du wirst in der Schule nicht mehr lesen lernen. Und du musst dir was überlegen, wie du den Rest deines Lebens ohne Lesen durchkommst. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist jetzt nicht so ein Happy Place. Und ich habe angefangen, auswendig zu lernen. Und ja, und irgendwann ist der Satz zu lang, das könnt ihr denken. Jedenfalls, und ich kann mich noch wie heute erinnern, auf einmal, ohne dass irgendjemand mir geholfen hätte, konnte ich lesen. Auf einmal kam dieser Moment, dass ich verstanden habe, dass die Buchstaben irgendwie zusammengehören, zusammengezogen. Und es war wie eine Welt, eine neue Welt. Und die Leidenschaft fürs Lesen hat mich nie losgelassen. Ich liebe Lesen und ich lese gern und ich bin Buchhändler geworden. Ich habe also meine Liebe zum Beruf gemacht und ja, heute arbeite ich in der Edition mit, das ist Verlag der Vineyard Speyer, im Buchshop. Also ihr merkt schon, die Situation hat sich gedreht, aber was ich in dieser ersten Klasse, die hat so ein bisschen eine Rille gesetzt in meinem Leben, ja, dass ich weiß, wie es ist, Erwartungen nicht erfüllen zu können. Und dieses Angst vor Versagen, die so immens sein kann, dass du dir einfach nicht traust aufs Wasser. Dass du dir eigentlich gar nichts mehr zutraust, irgendwie. Und manchmal ist es gar nicht so, dass andere uns irgendwie den Druck machen, sondern wir machen uns auch selber den Druck. Also auch da kann ich mitreden. Also auch da bin ich der Held vom Feld. Ich kann mir mega gut selber Druck machen. Und ich weiß noch, wir waren ein paar Wochen vor der Hochzeit, alles schon geplant. Ich habe Matthias, der Mann meiner Träume. Und auf einmal kommt mir so, wow, Du musst dem Mann der Träume versprechen, in guten wie in schlechten Zeiten ihn zu lieben und zu ehren, bis der Tod euch scheidet. Und ich habe gedacht, wow, wie kann ich das versprechen, ohne automatisch schon zu lügen? Wie halte ich das durch, ohne zu versagen, bis dass ich sterbe? Und das wird ja wahrscheinlich nicht morgen sein. Also ich war 26. Und ich bin echt in eine Krise gefallen, wo ich gedacht habe, eigentlich kann kein Mensch heiraten, weil kein Mensch kann das guten Gewissens sagen, mit der Erwartung, nie zu versagen. Ja, und das Schöne ist, es ist gar nicht die Erwartung von niemandem, dass du nicht versagst da drin. Also Matthias und ich, wir üben immer noch, die beste Ehefrau, der beste Ehemann zu sein, und wir werden immer besser. Ja, nächste Woche haben wir unseren 20. Hochzeitstag. Genau, und wenn du jetzt sagst, gib mir ganz genauso, ich kenne das, dann habe ich wirklich eine gute Nachricht, Gott gebraucht Versagen. Gott gebraucht unser Versagen. Und es ist nicht das Ende von allem, wenn wir versagen. Und um es mit den Worten von John Wimber zu sagen, Wunder geschehen durch unsere Unzulänglichkeit. Wunder geschehen inmitten, dass wir versagen. Unser Versagen ist der Schmelztiegel für unseren Glauben, wo Glaube geboren wird. Oder wo verbrannt, also zu Gold wird. Und es ist für mich total spannend, Jesus war von Jüngern umgeben, die vor allen Dingen am Anfang mega viel versagt haben. Und er hatte überhaupt keine Angst vor dem Versagen seiner Jünger. Er hatte keine Angst, dass seine Jünger versagen könnten. Und im Gegenteil, genau diese Menschen, wo er wusste, die werden versagen, die hat er berufen. Und ich möchte jetzt so ein paar Beispielsituationen im Leben der Jünger und besonders auch von Petrus, der so eine hervorgehobene Stellung war, also der wirklich der Held vom Feld, der Macker vom Acker war sozusagen, anschauen. Und das ist Lukas 5, 1 bis 10. Es ist die Begebenheit, der Bericht, wo Jesus und Petrus sich zum ersten Mal begegnen. Und manchmal denke ich so, das hat so ein bisschen irgendwie den Ton gesetzt im Leben von Petrus, zumindest für eine Zeit lang. Petrus war Profifischer, der hatte eine Genossenschaft, der war erfolgreich eigentlich. Er hatte ein Boot. Johannes, Jakobus waren auch mit ihm, die Jünger Jesu waren. Und wir lesen davon, dass es eines Tages er mit dem Booten am Ufer sitzt, die Netze reinigt und er hat eine Nacht hinter sich, wo er keinen Fisch gefangen hat. Und für mich ist das so eine Ich-habe-fertig-Situation im Alltag. Du hast alles versucht und eigentlich hast du auch alles richtig gemacht. Der ist in der Nacht rausgefahren, der hatte ein Boot dabei, was schon mal hilft, der hatte ein Netz dabei, der hatte seine Freunde dabei, seine Buddies und trotzdem kein Fisch. Und er sitzt jetzt am Ufer, reinigt die Netze und er hat eine Nacht voller, ohne Schlaf, ohne Erfolg hinter sich. Und Jesus kommt vorbei. Und Jesus bittet ihn, nochmal aufs Meer zu fahren, genau da, wo er gerade schon herkam, und damit er predigen kann, einfach von dem Boot. Und ich finde es so spannend, dass Petrus nicht, also wir lesen nicht, dass er mit Jesus diskutiert und sagt, weißt du, Kollege, ich habe hier schon eine Schicht von 12 Stunden hinter mir, ich werde mich hier nirgendwo hin bewegen, ich mache das Netz fertig und gehe nach Hause. Das lesen wir alles nicht. Sondern Petrus fährt ihn raus. Und was ich von Jesu Seite daraus lese, dass Jesus ihn erinnert, du bist wer? Du hast ein Boot und genau das brauche ich jetzt. Du bist brauchbar für mich, so wie du gerade bist. Mit einer Nacht ohne Erfolg bist du jetzt genau für mich derjenige, den ich brauche. Und sie fahren raus und Jesus predigt. Und als er fertig ist, sagt er zu Petrus, ihr seht das, fahr jetzt weiter hinaus auf den See und wirf jetzt dein Netz aus. Und ihr merkt schon, der Zimmermann rät dem Profifischer, wie zu fischen ist. Nämlich zu einer Zeit, wo man das gar nicht macht am Tag. Und Simon sagt ihm, hey, weißt du, wir haben die ganze Nacht das probiert. Ist einfach heute nicht. Es ist rum. Es ist out of order. Es ist einfach rum. Und ich finde es so schön, Petrus macht nicht rum. Und ich kenne das von mir, wie ich manchmal rummache und mich so schwer tue, vor anderen Versagen zuzugeben, aber auch vor Jesus. Und wenn du keine Person kennst in deinem Leben, wo du sagen würdest, wenn du versagt hast, aber Jesus sollte die Person sein, zu der du das sagen kannst. Ich habe keinen Erfolg. Ich habe die ganze Nacht gefischt. Und Petrus macht das. Und dann macht Petrus aber noch was. Der bleibt nicht dabei stehen, hey, ich habe versagt, sondern auf dein Wort hin werfe ich meine Netze aus. Auf dein Wort hin, wieder alle meine Profi-Erfahrungen, wieder meines Wissens, werfe ich mein Netz aus. Und das Wunder geschieht. Die machen einen Fang, der die fast die Netze reißen lässt, der die Boote zum Kentern fast bringt. Und ich stelle mir das so vor, Petrus sitzt inmitten von Bergen von Fischen mit Jesus. Also wie es gerochen hat, kann man sich vielleicht auch denken. Und Petrus sagt, realisiert plötzlich, dieser Mann, der ist nicht wie alle anderen. Der hat Autorität über die Schöpfung. Ich sehe gerade ein Wunder, der hat ein Wunder für mich gewirkt. Für mich, der ich alles probiert habe letzte Nacht und nichts gefangen, der schenkt mir ein Wunder. Und er sagt, Jesus, ich bin nicht wie du, ich bin ein sündiger Mensch, ich bin, geh weg von mir, wir passen irgendwie nicht zusammen. Also er kann mit dieser Güte Gottes gar nicht umgehen. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht, sondern ich werde dich zum Menschenfischer machen. Das ist der Moment der Berufung für Petrus. Inmitten seines Versagens, inmitten, dass Jesus weiß, wenn der fischt, fischt er auf das Nichts, schließt ihm das nicht aus, sondern es qualifiziert ihn, sein Glaube, sein Gehorsam und seine Bereitschaft, aus den Gefühlen des Versagens und der Angst rauszutreten und Jesus mehr zu vertrauen wie meinem eigenen Erleben. Und ich finde es mega ermutigend. Ich finde es für mich ermutigend zu wissen, wenn ich versage, disqualifiziert mich das nicht. Sondern es ist der Moment, wo Gott mein Versagen gebrauchen kann und ein Wunder vielleicht passiert und wo er Berufung ausspricht, wo er weiter schaut als mein Versagen. Und eine andere Situation, die irgendwie so ganz ähnlich ist. Vielleicht sagst du jetzt mir, ja, Petrus war aber nicht der Versager, wie du ihn jetzt hinstellst, das gefällt mir nicht, weil, also Petrus ist auch mein Held und ich bin mit euch ganz, bin da ganz d'accord. Aber, ja, ein Held mit Fehlern und nicht perfekt und es war wieder, die waren mit Jesus unterwegs, die Jünger, die hatten die Speisung der 5000 gesehen, die hatten erlebt, wie Jesus Essen multipliziert, wie er sie dabei gebraucht. Und nach diesem Essen schickt Jesus die Jünger aufs Meer, und also auf den See, sagt, fahrt schon mal voraus, ich will die Leute verabschieden, ich will noch beten, ich komme nach. Also sie machen alles richtig, sie gehen nämlich in ihr Boot, fangen an, ans andere Ufer zu wollen, und plötzlich kommt ein Sturm. Wir haben alles richtig gemacht und Jesus ist nicht da. Und so ein bisschen, denke ich mir, ist es wie so eine Situation, in der wir jetzt gerade sind mit der Pandemie. Niemand hat was falsch gemacht, zumindest wir nicht, keine Ahnung. Und irgendwie sitzen wir trotzdem alle im Boot, im selben, mitten im Sturm. Und ich weiß nicht, ob du dich, ich habe mich gefragt, Jesus, wann willst du genau auftauchen? Ich habe gedacht, letztes Jahr um die Zeit wäre schon ein guter Zeitpunkt. Jetzt sind wir dieses Jahr um diese Zeit. Und Jesus, ja wann denn nun? Und so ähnlich ging es den Jüngern auch. Die ruderten. Und Jesus kam am Morgen zwischen 3 und 6. Also die haben echt lange schon gekämpft mit den Wellen, mit diesem Sturm, der einfach nicht weniger geworden ist. Und ihr wisst das, die wievielte Welle haben wir jetzt? Wer hätte das gern beendet, schon vor der ersten Welle? Genau, und die Jünger hatten auch etliche Wellen in einer Nacht, kann man so sagen. Und um es jetzt noch zu toppen, kommt Jesus auf einmal auf eine Art und Weise, die sie null erwartet haben. Er hat gedacht, ich nehme jetzt nicht das Boot, sondern ich komme gleich auf dem Wasser. Coole Variante, Jesus geht auf dem Wasser und wie reagieren die Jünger? Sie sagen als erstes, es ist ein Gespenst. Also es ist wahrscheinlicher, ein Gespenst zu sehen, wie Jesus der Wunder tut. Und ich habe jetzt die bisschen provokante Frage, ist es für uns wahrscheinlicher, ein Gespenst zu sehen, wie ein Jesus, der Wunder tut oder der uns gebraucht, um Wunder zu tun? Ja, und das ist also wirklich eine Ich-habe-fertig-Situation, Versagen in der Krise. Und Petrus klickt aber auch hier wieder raus und von daher ist er auch der Held und erinnert sich, hey, ich habe es doch schon erlebt, wenn Jesus gesprochen hat, dann hat er es auch gemacht. Und er sagt Jesus, wenn du das wirklich bist, dann sag mir, ich soll zu dir kommen. Und Jesus sagt, ja, komm. Und Petrus beginnt auf dem Wasser zu laufen. Kann auf dem Wasser gehen wie Jesus. Und was meint ihr, wo endet das auf dem Wasserlaufen des Petrus? Wo endet das? Im Wasser. Petrus fängt an zu sinken. Und eine Freundin hat mir ein Bild geschickt, wo er unter der Wasseroberfläche ist und sagt, Jesus, hilf mir. Also keine Ahnung, wie weit er reingesunken ist. Aber in einem Sturm, wenn du anfängst zu sinken, wirst du nass und bist nicht mehr auf dem Wasser, sondern im Wasser. Und auch das kenne ich ganz häufig. Ich habe Momente, wo ich denke, ja, ich bin der Obelix, der in den Zaubertrank gefallen ist und ich kann alles mit Jesus. Und im nächsten Moment, wenn es darum geht, für einen Kranken zu beten, dann guckt sich Jesus um und die Christina, die eben noch da war, ist vielleicht inzwischen beim Anbeten in ihrer Kammer, aber nicht bei dem, der vielleicht Gebet für eine Krankheit gibt. Also ihr wisst, was ich meine. Und ich kann mich so gut erinnern, und das sind Momente manchmal. Ich bin hier aus der Halle rausgefahren und wir hatten Lebensart und wir sind, wie Reinhard sagt, in allem geteacht. Wir haben alles, alle Werkzeuge, alle Salbung. Und ich fahre an der Bushaltestelle hier vorne vorbei und ich sehe einen Mann mit seiner Gehbank und Jesus sagt, halt an und bet für den. Und ich denke mir, ja, das ist eine gute Idee. Ich könnte das tun. Ich könnte für diesen Mann beten. Aber ich kann noch nicht und bin weitergefahren. Und dachte mir, okay, wir sind d'accord, Jesus und ich. Ich habe ja eine Wahl. Ich darf mich ja immer entscheiden, okay? Und dann bin ich zu Hause in unserer Küche und mache das Küchenfenster auf. Und auf einmal hörst du eine Stimme, wie Jesus sagt, es ist nicht optional für Kranke zu beten. Es war keine Option, sondern ich habe gesagt, tu es einfach. Ja, tu es einfach. Und ich habe gedacht, Jesus, ja, ich will es tun. Ich will nicht einer von den Jüngern sein, die immer gut reden, aber wenn es ans Tun geht, irgendwie nicht mehr da sind. Und ich finde die Situation hier mit den Jüngern, Jesus im Boot, geht richtig gut aus. Jesus steigt ins Boot, der Sturm legt sich. Jesus hat nicht gebetet, legt der Sturm oder irgendwas, der macht es einfach, legt sich. Und wir lesen hier, alle im Boot beten Jesus an. Alle klicken aus dieser Krise, aus diesem ich habe fertig, ich bin ein Versager, raus und fokussieren Jesus. Und die Krise führt zur Anbetung. Und ich habe vor einiger Zeit so einen Satz gehört, wie viel mehr betest du seit der Krise? Und ich dachte schon, ja, gute Frage, aber wir könnten noch sagen, wie viel mehr betest du seit der Pandemie an? Kann ich mal sehen? Wer würde sagen, er betet jetzt mehr an wie vorher? Ja, das ist grandios. Und das sollten Krisen in uns auslösen. Anbetung, oder? Von Jesus. Vielleicht mitten auf dem See, wenn wir das Ufer noch nicht erreicht haben. Wenn noch nicht alles in trockenen Tüchern ist. Dann, wir haben es gesagt, ist die Gelegenheit für Anbetung. Okay, ja, und ihr ahnt es, das finale Versagen von Petrus stand noch bevor. Und das ist ein Versagen, wenn wir als Christ versagen, wenn wir gegenüber Jesus das Gefühl haben, versagt zu haben, wenn wir in der Beziehung versagen. Was ist dann? Und Jesus sagt zu, Petrus sagt ihm das vorher, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch zu schütteln. Es kommen Herausforderungen, sagt er ihm. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Hast du schon mal in deiner Sackgasse, in deiner Einbahnstraße, während du versagst, oder in deinen Augen, während du in den Augen anderer versagst, hast du schon mal dran gedacht, dass das der Moment ist, wo Jesus für dich betet? Wer hat das schon mal gedacht? Ja, ja, weil er tut es. Wir lesen das hier. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und es ist die Herausforderung, im Versagen können wir unseren Glauben abhanden kommen lassen. Wenn ich die Heilung von dem Menschen nicht sehe, kann ich aufhören, weiter für Heilung zu beten und zu glauben. Wenn ich jemanden begleite bis zum Sterben mit Krebs im Endstadium, werde ich mich entscheiden müssen. Glaube ich weiter für Heilung, dass Gott Krebs heilt, und bete ich weiter oder nicht? Und Jesus macht uns Mut, wenn du solche Gedanken hast, dann betet er, dass dein Glauben nicht aufhört. Und ich finde es so grandios. Also Jesus hätte doch alles Recht, eine Wutrede à la Giovanni Trapattoni zu halten gegenüber Petrus. Aber tut er nicht. Er tut Fürbitte. Und das ist doch unser Jesus, oder? Das ist der Jesus, dem wir nachfolgen. Und das ist der Jesus, der uns ermutigt, wenn andere versagen, dasselbe zu tun. Wann hast du das letzte Mal Wut gehabt über das Versagen von jemand anders und es hat dich in Fürbitte getrieben, in Fürbitte geleitet? Wann war das? Oder sind wir eher dabei, Wutreden zu halten? Jesus macht das nicht. Und ich finde es so grandios. Jesus bleibt nicht bei dem momentanen Versagen von Petrus stehen, sondern er sieht schon, dass er es schaffen wird. Er sagt, wenn du umgekehrt bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Man könnte sagen, Jesus hat das Buch von Petrus gelesen, das Lebensbuch, und das hat er auch von dir gelesen. Jesus sieht nicht dein Versagen, sondern er sieht, dass du rauskommst, weil er betet für dich. Und dass deine Berufung nicht verloren ist, sondern im Gegenteil, er will dich gebrauchen, da wo du bist. Und ich wünsche mir irgendwie, dass uns das Mut macht. Wir haben denselben Jesus wie Petrus. Derselbe Sieger ist an unserer Seite, wie an Petrus seiner Seite war. Und das ist so, ja, der Ausblick. Jesus beauftragt die Jünger. Und wir lesen, als er sie beauftragt, da hatten einige Zweifel. Also Jesus ist absolut nüchtern über uns. Aber hält ihn das ab, uns zu beauftragen? Nee. Sondern die Jünger, die gerade irgendwie Zweifel haben, zu denen sagt er, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Also Jesus hält in jeder Krise durch. Und er hat sich entschieden, an deiner Seite zu sein. Und er macht dich, er gebraucht dein Versagen. Er gebraucht es und will mit dir sein Reich ausbauen, sein Reich ausbreiten. Und er macht dich zum Sieger, weil er der Sieger ist. Und Jesus hat nie Petrus oder Jünger als Versager gesehen, auch wenn sie versagt haben, sondern er hat immer das Gold gesehen, den Menschen, den er gebrauchen will. Und das gilt für uns genauso. Und wir wollen jetzt einfach noch eine Zeit, ich möchte euch einladen, in der Zeit diesem Jesus zu begegnen. Diesen Jesus, der uns vielleicht heute zu einem Perspektivwechsel einlädt, vielleicht aber auch zu einem Moment, einfach mal ehrlich zu werden und zu sagen, Jesus, ja, ich habe hier voll Mist gebaut. Und Jesus, ich bin nicht so der Held vom Feld, wie ich gerne sein will. Und vielleicht ihn zu bitten, Jesus, sprich zu mir. Lass mich dein Wort hören. Oder ihn in die Situation einzuladen und wirklich auch zu empfangen. Und ich habe den Eindruck, Jesus möchte uns heute wirklich begegnen. Er möchte Versagensangst abbrechen. Er möchte uns von uns wegnehmen. Scham, dieses Gefühl, ein Versager zu sein, es nie zu schaffen. Aber vielleicht möchte er auch unsere Abhängigkeit von Erfolg ein bisschen entspannen. Du musst gar nicht. Erfolg ist nicht besser wie Jesus, sondern mit Jesus bist du erfolgreich. Er führt uns zum Erfolg. Und vielleicht ist es ein Moment, auch umzukehren und zu sagen, Jesus, hey, ich will das wirklich lernen. Ich will meine Wut über das Versagen anderer dir bringen. Ich will die Angst, die es mir macht, wenn andere versagen, auch die will ich dir bringen. Und ich will heute mit dir weitergehen. Und jetzt wäre ein Moment einfach, dass ihr euch auf Jesus fokussiert. Und vielleicht stellt ihr euch vor, was eure Ich-habe-fertig-Situation ist. Eure Versagensangst in die Hand zu nehmen und damit zu Jesus zu gehen. Für die Jünger war das Versagen nicht das Ende, es war ein Neuanfang, wo sie ausgesandt wurden. Und Jesus hat es für jeden von uns. Und ich möchte euch ermutigen, diesen Schritt zu tun, auf Jesus zu und ihm zuzutrauen, dass er was Neues schafft.
Ich habe ganz speziellen Eindruck für jemanden. Ich weiß nicht, ob das für mehr sind, aber für eine Person habe ich das Gefühl. Ich habe das Empfinden, du hast, was uns Christina gerade gesagt hat, du hast aufgehört. Du hast aufgehört mit dem, was Gott dir eigentlich gesagt hat. Du hast aufgehört zu beten für Kranke. Du hast aufgehört, ganz speziell in einer Berufung Gott zu dienen, zu dir gesprochen hat, weil du dich als Versager gefühlt hast. Weil du das Gefühl hast, da kam doch nichts bei raus. Und ich habe das Gefühl, dass dich Jesus heute Morgen zurückruft in den Dienst. Dass er sagt, ich möchte, dass du ab heute das wieder tust. Dass du dich nicht weiter hinter dem Versagen versteckst. Und wenn das dich betrifft, dann steh bitte auf. Ich glaube wirklich, das ist, ich spüre die Heiligkeit dieses Momentes. Und ich möchte dich animieren zu sagen, Gott hat zu dir geredet, dass du etwas tun solltest oder du hast es gelernt und dann hat dich die Situation so frustriert oder ich kann es nicht genau näher sehen und du hast aufgehört damit. Und wenn es dich betrifft, dann steh bitte jetzt auf. Gott hatte ganz speziell wegen euch beiden zu mir gesprochen. Ich wusste, dass ihr als beide seid. Zeit ist over. Ihr müsst jetzt starten. Ihr dürft keine Zeit mehr verlieren. Der Herr ist auf euch.